Ich möchte zuerst etwas zu unserem Seminar sagen. Ich bin natürlich sehr, sagen wir einmal, ich bin einfach sehr dankbar, dass ihr an diesen Themen teilnimmt. Ich bin mir darüber bewusst, dass für manche unserer, für manche nicht genau, sagen wir mal, dass es noch ein bisschen mysteriös geblieben ist. Ja, dieser heilige Ort, was so, oder heilige Orte, was genau soll, wie genau kann ich das in mein spirituelles Leben integrieren? Ich kann mich daran erinnern, als ich jung war, hatte ich auch diesen Zweifel. Ich hatte so gedacht, ja, sind wir genau wie die die islamischen Mitbewohner unseres Planeten, die also unbedingt jedes Jahr eine Hajj, eine Pilgerreise nach Mekka machen. Wie kann eine Brutalität, die von sich ja einen Anspruch nimmt, total universal zu sein, alle ihre Anhänger in ein kleines staubiges Dorf in Indien sozusagen sie darauf zu beziehen. Und ich muss euch sagen, dass es nicht genau darum geht. Es geht vielmehr darum, dass wir uns alle beziehen auf das ewige Königreich Gottes. Darum geht es. In dem ersten Text, den wir vorgelesen haben, vielleicht könnt ihr euch noch an diesen einen Ausspruch erinnern. Da sagte Prabhupada, man sollte enthusiastisch sein, sich begeistern lassen, zu Deutsch gesagt, von der Möglichkeit, in die ewige spirituelle Welt zurückzukehren, ins Königreich Gottes. Das ist, worum es geht, einen Bezug zu schaffen zu dieser ewigen spirituellen Welt. Und ihr könntet sagen, Vrindavan hier auf dieser Erde ist dafür eine gute Möglichkeit. Man kann sich Bilder anschauen oder aus den Heiligen Schriften hören über Vrindavan und sich inspirieren lassen. Aber auch in Vrindavan geht es darum, sagen wir mal, einen ewigen Bezug zu der spirituellen Welt zu bekommen. Und ich sage das deswegen, weil es nicht hier um Indien-Liebäugelei gibt. Ich möchte das ein bisschen illustrieren. Ich bekam einmal einen Brief von einer Schülerin, die sagte, ich fühle mich hier so wohl, ich sitze hier, ich komme gerade zurück von den Feldern, wir saßen da mit den Frauen und haben unsere Morgentoilette erledigt. Das macht man in Indien so, man setzt sich hin und verbindet Düngen mit der Morgentoilette in manchen Bereichen. Und sie erzählte mir so über all die, ich will mal sagen, kulturellen Spezialitäten. Ich esse jetzt immer scharf gewürzt und ich ziehe mich der indischen Mode entsprechend an. Und sie erzählte mir so in dem Brief ihre Begeisterung von, sagen wir mal, einer äußeren Wertschätzung, ich hörte so ein bisschen ein Indien-Fable daraus. Und ich dachte mir, darum geht es eigentlich nicht. Ich hatte Freunde, die frankophil waren, also die französische Art sehr wertschätzten. Die Küche, die Art, wie man sich begrüßt, die französischen Baskenmützen und so weiter. Und habe also hier eine India-Philo, ich weiß nicht, wie das Fremdwort ist, aber eine übermäßige Okkupation oder Vertiefung einfach in die indische Kultur wahrgenommen. Es geht uns wirklich um Krishna in der transzendentalen Welt. Und ich denke, wenn man das sich vor Augen hält, kann man viel mit diesem Retreat anfangen. Gut, wir lassen jetzt das Retreat langsam ausklingen. Ich habe noch ein schönes Thema und werde jetzt ein bisschen vom Gaspedal runter gehen, also das ein bisschen langsamer und beschaulicher machen. Wir haben einen sehr schönen Text heute aus einem Buch herausgenommen. Das Buch heißt Der Nektar der Unterweisung in Deutsch. Und ich sehe mal, die Tangi hat uns wieder ein Kunstwerk, ein Schriftsatz. Man sagt dazu Schriftsatz gemacht. Lasst uns mal sehen. Jetzt muss ich mal sehen, ob das bei mir auch sofort funktioniert. Dies. Great. Simsalabim. Ja, es geht auch. Super. Es hat schon wieder was gemacht, was absolut unvorhergesehen ist. Oh ja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Tannamarupa charita disukirtananu.
Tannamarupa charita disukirtananu.
Smrit yokramena rasana manasi niyoja.
Smrit yokramena rasana manasi niyoja.
Teshtan vrajetat anuragi jananukami.
Teshtan vrajetat anuragi jananukami.
Kalam nayet akilamit yupadeshasaram.
Kalam nayet akilamit yupadeshasaram.
Tannamarupa charitari sukirtananu.
Tannamarupa charitari sukirtananu.
Smrityo kramena rasana manasi niyoja.
Smrityo kramena rasana manasi niyoja.
Tishtan vrajetat anuragi jananugami.
Tishtan vrajetat anuragi jananugami.
Kalam nayet akilamit yupadeshasaram.
Kalam nayet akilamit yupadeshasaram.
Ich denke, dass wir, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, gleich zum nächsten gehen. Also gleich zur Seite gehen. Oh ja, gut. Danke, Sharanagataku. Die Essenz aller guten Ratschläge sind, dass man seine gesamte Zeit nutzen sollte, 24 Stunden am Tag, um in richtiger Weise zu chanten und sich zu erinnern an den göttlichen Namen des Herrn, seine transzendentale Form, seine Eigenschaften und seine ewigen Spiele. dadurch, das heißt, indem man nach und nach die Zunge und den Geist einsetzt, erreicht man die Vollkommenheit. Auf diese Weise sollte man in Braj leben, in Goloka Vrindavan Dham, und Krishna dort unter der Führung seiner Devotees dienen. Man sollte in den Fußstapfen der geliebten Geweihten des Herrn folgen, die tief angehaftet sind an seinen hingebungsvollen Dienst. Es geht hier in dem Text um drei Ratschläge, und das heißt, sie bilden die Essenz aller spirituellen Ratschläge. Lasst uns nochmal zusammenfassen. Wir sollten unsere gesamte Zeit darin einsetzen, zu hören und zu chanten. Zweitens, wir sollten in Vrindavan residieren. Und drittens, Krishna dienen nach der Art, wie ihm seine geliebten Gefährten dienen. Nicht? Diese drei Dinge. Ich lese einen Teil der Erläuterung auch noch vor. Weil ja der eigene Geist sowohl der Feind sein kann oder der Freund, muss man den Geist dazu bringen, der Freund zu werden. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist ganz besonders dazu bestimmt, den Geist darin zu schulen, immer in Krishnas Angelegenheiten vertieft zu sein. Der Geist birgt Hunderte und Tausende von Eindrücken in sich. Nicht nur von diesem einen Leben, sondern von vielen Leben. Auch Leben in der Vergangenheit. Diese Eindrücke kommen manchmal in Kontakt miteinander und machen dann Schwierigkeiten. Auf diese Weise kann der Geist und seine Funktion gefährlich werden für eine bedingte Seele. Studenten oder Schüler der Psychologie sind sich über die verschiedenen Veränderungen, die im Geist geschehen, bewusst. In der Bhagavad Gita nun heißt es, ich möchte nochmal zusammenfassen, der Geist ist sehr stark und kann ein starker Feind oder ein starker Freund sein für uns. Und er ist eine Art Bibliothek, könntet ihr sagen, die Hunderte und Tausende von Eindrücken beinhaltet, also so wie eine Bibliothek Bücher in sich hat. Und die vermischen sich jetzt und machen manchmal ein kleines Chaos im Kopf. Man sollte deswegen den Geist schulen, ein Freund zu werden. Und warum, wird jetzt erklärt in einem Text, den Prabhupada aus der Gita zitiert. Yang yang vapi smarang bhavang chvajante kalevaram tam tam evaiti konteya sada tat bhava bhavita. Woran man sich erinnert, wenn man seinen Körper aufgibt, das wird das nächste Leben ohne Fehler bestimmen. Zur Zeit des Todes, so sagt Prabhupada weiter, schaffen der Geist und die Intelligenz etwas Feinstoffliches, eine feinstoffliche Anlage von einem ganz bestimmten Körper fürs nächste Leben. Wenn der Geist ganz plötzlich an etwas denkt, was nicht sehr geeignet ist, so muss man eine dementsprechende Geburt im nächsten Leben erlangen. Wenn man allerdings an Krishna denkt zur Zeit des Todes, wird man sofort zur spirituellen Welt Goloka Vrindavan erhoben. Dieser Prozess ist sehr, sehr feinstofflich. Und deswegen rät uns Rupa Goswami dazu, den Geist zu schulen, sodass man sich an nichts anderes erinnern kann
als an Krishna. Krishna. Ich tue mal hier auf. Also es ist ein sehr gehaltvolles Thema und ich möchte gerne an diesem Punkt verweilen mit euch ein bisschen und mir das noch, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Lasst uns zunächst noch ein paar Gebete sprechen. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasadaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vajayine Nirvishesha Sunyavadi Paskatyade Sadayine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Govakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, dieser Text sagt uns, dass wir eine Schule brauchen im Leben, eine Geistesschule. Ich kann mich erinnern, dass der deutsche Dichter Novalis einmal sagte, wir brauchen eine Schule, um lieben zu lernen. Das war sein großer Punkt, das ist ein romantischer Dichter, also ein Mensch aus der Romantik, wo das ein großes Thema war, wie die Menschen aus dem Stress sich befreien durch verschiedene Arten und Formen der Liebe. Hier hören wir, dass es auch um so etwas geht. Eine Schule, in der wir es lernen, den Geist zu trainieren und zu schulen. Die Studenten der spirituellen Wissenschaften wissen sehr wohl, dass letztendlich im spirituellen Leben das entscheidend sein wird, was man in seinen Gedanken trägt. Krishna wird auch im Leben immer genau das angeben, was man sich im tiefsten Inneren wünscht, auch wenn einem diese Wünsche vielleicht peinlich sind oder man sich wünscht, andere Wünsche zu haben. Der Geist bestimmt das Leben, der Geist und seine Wünsche. Wenn wir es schaffen, Zugang zu finden und unseren Geist zu schulen und somit Wünsche und Ambitionen zu entwickeln, die uns förderlich sind, ist unser Leben erfolgreich. Aber ihr wisst, das ist nicht so einfach, weil wir haben tief im Geiste Impressionen, nicht nur von einem Leben, sondern von einem davor gelegten Leben und von allem, was noch davor und davor und davor ist. Wir kommen also nicht als Tabula Rasa in die Welt, so eine freie Schiefertafel, wo wir uns in diesem Leben den Sinn reinschreiben können, so einfach. Wir haben schon eine ganze Bibliothek mitgebracht von Dingen, die zu unserer Persönlichkeit gehören. Deswegen ist es für uns manchmal so schwierig, uns selber zu verstehen und selber zu verstehen, was für uns der richtige Ort ist, wo wir uns total weiterentfalten können. Das ist manchmal fast ein wirkliches Rätsel für uns. Wir selbst sind uns das größte Rätsel sehr oft, weil wir nicht genau sehen können, was treibt mich alles aus, woraus setze ich mich alles zusammen und was ist deswegen das Beste für mich. Das ist manchmal nicht so einfach. So, zur Zeit des Todes nun ist es so, dass die Inhalte, die wir in unserem Geiste kultiviert haben, auftreten werden vor uns. Genauso wie in diesem Computer wird also wenn er noch immer mitmacht bei mir, wenn man ihn aufschlägt, genau ein ganz bestimmtes Seitenbild erscheint. Ja, genau dort, wo ich aufgehört habe zu lesen, geht dieser Computer natürlich wieder an. Und so ist es auch im Leben. Genau dort, wo dein Geist ist zur Zeit des Todes, wirst du im nächsten Leben, wenn du wieder die Seite eines neuen Kapitels aufschlägst, weitermachen. Es ist deswegen so unglaublich wichtig, was am Ende steht in deinem Geiste. Was du aufschlägst, wenn du weitermachst. Und es ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht so sehr darum, in diesem Leben, wie es die Materialisten glauben, was ich äußerlich aufzeigen kann, weil das verliere ich. Ich verliere sogar mein geliebtes Sport-T-Shirt. Alles lasse ich zurück. Was ich nicht zurücklasse, was ich mitnehme, ist das, was im Geiste da ist. Das Leben ist also eine einzige Schule, wo es darum geht, ja, etwas zu lernen und sich weiterzuentwickeln und so weiter. Ich möchte euch ein Beispiel geben von jemandem, der daran gefehlt hat, das zu machen aus Vrindavan. Es gab einen Farmer, einen Bauer, der hatte einen plötzlichen Ausfall in seiner Sprache. Also der Tod hat sich so angekündigt. Er konnte plötzlich nicht mehr sprechen. Ah, 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 hat er so gemacht und nicht mehr. Und dann hat als nächstes Organ das Herz und so weiter ausgesetzt. Und er war innerhalb ganz kurzer Zeit unerwartet auf dem Sterbelager. So, es war bekannt, dass dieser Bauer ein beträchtliches Wohlhaben angesammelt hatte. Er hatte ganz viel Geld irgendwo im Hofe versteckt, eingegraben oder so. Und seine Söhne kamen natürlich zu ihm hin und sagten, Vater, kannst du uns nicht mitteilen, wo die Erbschaft liegt? Also ich weiß nicht, wie sie das ausgedrückt haben. Natürlich sehr liebevoll und dezent, aber doch recht interessiert an der Erbschaft. Ne? Der Vater hat das auch verstanden. Es war so kurz vor seinem Tod und hat er gesagt. Tja, kannst du das nochmal deutlicher bitte ausdrücken? Und es ging nicht. Und dann haben sie einen ganz, ganz bedeutenden Arzt geholt und gesagt, kannst du ihn zum Sprechen bringen? Er stirbt jetzt gleich. Und der Arzt hat dann gesagt, ja, das ist ja sehr teuer. Da gibt es eine Medizin, aber die muss ich mit Perlenstaub, Goldstaub und Silber- und Rubinstaub anrühren. Ja, jeden Preis. Es geht hier um ein ganzes Erleben, erwirtschaftetes Kapital. Das muss man mal verstehen. Gut, wird dir leicht ausbezahlt. So, der Arzt rührte schnell die Medizin an und gab sie dem alten, sterbenden Bauern. Und der sprach plötzlich ganz klar. Alle gingen ans Ohr und erwarteten jetzt eine klare links, rechts, geradeaus und dann unter dem alten Karren an der nordsüdlichen Seite des Hofes. Da ist das Wohlhaben der Familie und der Goldschatz der Familie festgeschrieben. Aber stattdessen schrie der Alte aus, ihr Narren, schau doch mal. Zeigte er so durch die Tür und da war ein Kälbchen damit beschäftigt, den Besen aufzufressen. Es gibt so Jaus, die bestehen aus Naturfaser, so wie sagt man das, so wie Stroh, naja, Reisig, danke, so Reisigbesen, so. Und das Kälbchen tat sich daran gütlich. Wenn ich euch den Hof gebe, was soll denn bloß aus euch werden? Was soll aus all dem werden, was ich angesammelt hat? Und damit hörte die Medizin auf zu wirken und er starb. So,
Er war so vertieft, obwohl er in Vrindavan lebte, nicht in Krishna, sondern in Hofgeschäfte, muss man dazu sagen, Reisigbesen und Kälbchen und deren Beziehung zueinander, dass er nicht im Augenblick seines Dahinscheidens an Krishna denken konnte, sondern total absorbiert war in das Alte, was er jetzt unter Schmerzen zurücklassen musste. Zur Zeit des Todes kommt eine sehr interessante Phase auf uns zu, nämlich eine Phase, wo unser altes Leben Revue passiert und wo wir voller Angst in die Ungewissheit hineinschauen, die uns erwartet auf der anderen Seite. Nur ein Devoti, der in diesem Augenblick ganz und gar Zuflucht findet bei Krishna in seiner Erinnerung, ist sich nicht ungewiss, wohin er geht, sondern weiß, dass der Herr es arrangiert, dass er beschützt an den besten Ort für ihn hingehen wird. So, damit es nicht passiert, was bei den Bauern geschah, eine totale Versenkung in das, was man unter Schmerzen, der Bauer war wirklich sehr, hatte ganz tiefe innere Schmerzen, dass er jetzt gehen musste und sich nicht selber mehr um die Besen und die Kälbchen kümmern konnte. Damit das nicht passiert, muss man sein Leben als eine Art Schule arrangieren, wo man wirklich bereit ist und begierig ist, weiter zu lernen. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte euch ein zweites Beispiel geben von einem guten Freund, Freund, das zögere ich zu sagen, weil er wirklich auf einer viel, viel höheren spirituellen Stufe angekommen ist in diesem Leben. Man muss schon sagen, einmal Heiligen in Vrindavan, den ich einmal fragte, was ist dein Wunsch noch, den du hast? Und er sagte, so mit blitzenden Augen, blitzend, weil die sehr feucht wurden, weißt du, mein Wunsch ist es nur noch, diese Welt zu vergessen und mich an Radharani zu erinnern. Dass jemand, der die Lebensschule gut gelernt hat, hat die Welt der Wünsche vergessen, die Welt der Anhaftung, die Welt der Leidenschaften, die Welt der Unwissenheit und will jetzt nur noch sich an Radharani und an Krishna erinnern. Wunderschönes Beispiel, ne? Das ist jemand, der den Blick nach oben gerichtet hat und nicht mehr am Unten festhält. So, damit man dazu kommt, sich tatsächlich an Krishna zu erinnern im Augenblick des Todes oder überhaupt schon zu Lebzeiten, schlägt dieser Text eine Lebensschule vor, die sie als Essenz aller Unterweisung, der Text sieht den an als den Essenz aller Unterweisung. Dieses Buch ist geschrieben worden von Rupa Goswami und ich möchte euch etwas zum Zustandekommen dieses Textes erzählen, was wir bei Swarup Damodar finden. Als Lord Chaitanyas Zeit auf dieser Erde dem Ende entgegenging, saß er einmal mit seinen Devotees am Strand von Puri und sang dort die Essenz seiner Lehren. Und Rupa Goswami, der dabei war, nahm direkt von den Worten des Herrn ein Diktat auf und verfasste aus diesem Diktat diesen Text, den er später als Upadeshamrita betitelte, den Nektar der Unterweisung. Lord Chaitanya hat in diesem Text wirklich die Essenz seiner Lehre verfasst und in diesem Text wiederum steht dieser Text 8
nimmt eine besondere Stelle hervor, weil es die Essenz der Essenz sozusagen beschreibt. Krishna. Es sagt, man sollte seine ganze Zeit richtig nutzen, über Krishna zu hören, seinen Namen zu chanten. Wir sollten dann in Vrindavan residieren und Krishna, und wir sollten uns auf Krishna beziehen, in der Art, wie es seine Devotees tun. Also nicht irgendwas uns, sagen wir mal, spekulieren, sondern zu kommen, entweder wie ein Diener zu Krishna oder wie eine freundschaftliche Haltung anzunehmen oder uns in diesen vier Hauptrasas Krishna zu nähern. Das ist sehr wichtig und die Essenz aller Unterweisungen. Prabhupada wurde einmal in New York gefragt, ob er in New York sei. Und er sagte, nein, ich mag zwar in einem New Yorker Apartment sein, aber ich bin innerlich ganz in Vrindavan, am Ufer der Yamuna, dort, wo der Govardhanberg ist. Weil diese Geistesausrichtung uns dazu verhilft, tatsächlich Krishna zu erkennen. Warum? Weil in Vrindavan diese Impulse sind, diese Udipans, die wir gestern behandelt hatten und die uns innerlich einfach immer an Krishna erinnern. Und manche Devotees, die Vrindavan so als, die sich so erinnern an Vrindavan, die sich Dias anschauen darüber, die sagen mir, dass das ihnen unglaublich geholfen hat in ihrem Krishna-Bewusstsein, weil du kannst nicht in Vrindavan sein oder du kannst nicht an Vrindavan denken und nicht an Krishna denken. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich, selbst für einen Nicht-Gottgeweihten. Das geht nicht. Wenn du durch die Straßen gehst, dann hörst du die Tempelglocken und dann schaust du nach links und siehst schon Krishna auf einem Altar. Also die Leute begrüßen dich mit Hare Krishna oder Jai Radhe. Die Speise, die du bekommst, ist geopferte Speise, da brauchst du nie nachzufragen. Es ist also sehr impulsgebend. Wir müssen einfach sehen, wie in diesem, wie in unserer jetzigen Existenz, was die besten Möglichkeiten sind, um immer wieder es zu lernen, an Krishna zu denken und Krishna nicht zu vergessen. Wir müssen es lernen, in diese Schule der inneren Versenkung einzugehen. Und ja, in diesem Leben einfach Krishna im Geiste zu tragen. Denn das wird entscheiden, ob wir dieses Leben erfolgreich beenden und in das ewige Königreich gehen werden und das weltliche Leben verlassen. Diese Entscheidung muss man treffen. Ich muss euch erzählen von einem einem russischen Pilger, der und seiner Vorgeschichte. Dieser Mensch war ein Offizier in der russischen Armee gewesen. Es ist nicht, ist ein anderer, den manche kennen, einen russischen Pilger. Ich möchte aber nicht von dem Bekannten erzählen. Er war ein Offizier gewesen und er hatte sich verliebt in eine Frau des hohen Adels, die ihm dann aber eine Abfuhr erteilte, sagt man das in deutscher Sprache, oder den Korb gab. Sagt man den Korb? Ich weiß nicht, wieso man sagt, den Korb gab, aber sind Früchte vielleicht drin? Oder, also die ihn rejected hat, nicht? Also abgelehnt hat, weil das standesgemäß nicht gab. Das ist also eine wahre Geschichte. Dieser Russell ging dann zu dem zukünftigen Ehemann, ebenfalls ein Mensch aus dem hohen Adel, der ihm sozusagen im Wege stand, hin und forderte ihn zu einem Duell heraus. Das war damals üblich in der von Frankreich inspirierten russischen Gesellschaft. Wenn sich Leute gestritten haben, dann haben die sich unter Männern zu einem Ehrenhandel, so nannte man es, herausgefordert und haben sich dann voreinander aufgestellt und sich beschossen bis zum Tode. Das wird so. Mir geht es jetzt nicht so um das Detail, ich möchte schnell zum Punkt kommen. Am Tage vor dem Duell ging dieser stolze Offizier, der also sich jetzt schießen wollte, stand auf und sah, dass seine Schuhe noch nicht ganz gut geputzt waren und hatte erstmal seinen Diener Aljoscha dermaßen zugerichtet und verprügelt und ausgepeitscht. Er war gereizt. Er würde heute sich schießen gehen, nicht? Und war so, und der brach dann zusammen, der Arme, und er ging dann danach völlig gestört, der Offizier ging völlig gestört auf den Schießplatz und sah dann den zukünftigen Ehemann seiner Geliebten vor sich. Sie haben sich entschlossen, nur auf 20 Schritte, sodass bald jemand eine Kugel treffen würde, sich gegenüberzustellen. Und dann hat der zukünftige Adlige den ersten Schuss bekommen. Also es wird dann ausgelost, wer als erstes schießen darf. Und er war so aufgeregt, dass er den Offizier verfehlt hatte. Und der Offizier hat jetzt ganz ruhig gezielt, konnte unglaublich gut schießen. Und hat den Schuss auf die Stirn platziert, also gerichtet. Plötzlich merkt er, mein Gott, was mache ich denn da? Ein Teil dieser Maya ist plötzlich aufgerissen vor ihm. Was mache ich denn da? Ich habe mich total verstrickt ins materielle Leben. Das ist ja nur mein Geist. Wieso? Es ist doch okay, wenn die sich mit dem handeln soll. Außerdem ist es ein bisschen kompliziert. Das ist gar nicht schlimm. Und jetzt habe ich meinen Diener da fast zum Krüppel geschlagen. Das war doch auch nur der Geist, der mich dazu gezwungen hatte. Und jetzt stehe ich da diesem armen, der doch eine gute, zahlreiche Familie ins Leben setzen kann, gegenüber und will ihn umbringen. Das ist doch völlig unnötig. Wenn ich hier jemanden erschießen müsste, dann müsste ich meinen eigenen Geist erschießen, aber den kann ich nicht erschießen, der wird weiterleben, also lasse ich das am besten bleiben. Und er nahm die geladene Pistole, jubelte auf, dass ihm das klar geworden war und warf sie in den Wald, wo sie explodierte, entschuldigte sich bei dem Adligen und ging auf eine lebenslange Pilgerreise. Wo er sich mit heiligen Texten befasste, wo er sich Gott zuwandte, wo er schließlich immer wieder den Namen des Höchsten wiederholte, also wie ein Devoti, und dann als glücklicher Erleuchteter mit einem sanften Lächeln in den Arm Gottes entschlief. Wann werdet ihr eure Pistolen in den Wald werfen? Und ich sage, was mache ich denn da eigentlich? Ist es denn nötig? Sind denn meine ganzen komplizierten Programme, die ich da so habe, bin ich das eigentlich? Wird das mich jemals zufriedenstellen? Diese Frage muss gestellt werden an dieser Stelle. Ist es nicht alles sehr einfach, wenn man den Geist einfach mal ein bisschen parkiert und ihn ausruhen lässt auf dem Parkplatz der Überlegung
der trefflichen Überlegung, ist doch alles so einfach, ich bin ein Teil Gottes, ich bin hier in dieser Welt, ich habe eine einzigartige Möglichkeit, jeden Augenblick in meinem Leben meine geladene Pistole, also meine ganzen Angelegenheiten in dieser Welt, die ich noch durchsetzen will, in den Wald zu werfen und ein glückliches Leben zu führen. Ja, du sagst das immer so einfach, als wenn es so einfach wäre. Würschchen, wann wirst du realistisch werden? Das ist die Realität. Aber um die Freiheit zu haben, sich so zu entscheiden, sein Leben in die Bahn Krishnas zu lenken, muss das Herz geläutert werden. Der Staub, das heißt diese ganzen materiellen Wünsche, die wir in uns tragen, muss unbedingt geläutert werden. Sonst können wir das nicht klar sehen. Sonst wird alles in unserer Sicht staubig. Und das heißt, mit all unseren materiellen Wünschen vorgelagert. Deswegen ist es so wichtig, sagt Bhaktivinoda Thakur, mindestens alle 14 Tage, das ist jeden Ekadasi, sich einfach mal niederzusetzen, ein bisschen zu entschwulen, da oben, also diese Programme mal beiseite zu tun und einfach so etwas wie ein inneres Inventar zu ziehen. Wo bin ich jetzt? Was ist da? Ist das förderlich? Sollte ich vielleicht manche Dinge und Wünsche aus meinem Leben werfen? Sind die nicht förderlich? Und sich dann, sagen wir mal, so ideal, wie man es kann, zu bestücken. Und dazu ruft uns dieser tolle Text auf. Was soll man nun tun, wenn man das Gefühl hat, ich kann diesen Text nicht befolgen, der die Essenz unserer Schule ist, unserer spirituellen Schule. Es geht da um die totale Versenkung oder Vertiefung in Krishna. Was soll ich machen, wenn ich nicht in Vrindavan sein kann? Ich meine, ich habe schon oft in meinem Leben darüber nachgedacht, ob ich nicht alles einfach mich entschuldigen sollte und einen Brief schreiben sollte an alle. Den findet man dann auf Facebook. Was ich euch schon immer einmal sagen wollte und jetzt endlich getan habe. Ich möchte am liebsten in Vrindavan sein und heute bin ich mit einem One-Way-Ticket nach Vrindavan geflogen. Wer mich noch sehen möchte, kann weiter im Facebook schauen, dann kommen ab und an News raus, aber ich bin verschwunden in Vrindavan, um mich finden zu gehen. Ich habe mich jetzt einmal, ich gehe jetzt einfach mich finden. Ne? Aber ich habe schon oft damit gespielt und habe schon Träume davon, wie ich das anstellen werde und so weiter. Aber ich denke, es ist nicht jetzt der Zeitpunkt für mich, weil es sehr wichtig ist, mein Leben in den Dienst meines spirituellen Meisters zu stellen und ihm zu helfen, das Krishna-Bewusstsein im Westen zu verbreiten. Ich habe irgendwie das Gefühl und auch klare Intuition. Und für mich ist dieser Text deswegen sehr, sehr wichtig geworden. Srila Prabhupada sagt im Nektar der Hingabe, wenn es uns nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen physisch in Vrindavan zu sein, also in diesem, sollten wir doch in unserem Geiste dort sein. Wir werden euch im Workshop einen kleinen Sadhana vorschlagen, wie ihr das machen könnt. Hier möchte ich euch einen Text von Prabodhananda Saraswati Thakur vorlesen. Dieser Text ist entstanden in Kamyavan an einem See voller Lotusblumen. Ich habe den Ort einmal besucht und da ist jeden Morgen Prabodhananda Saraswati mit einem kleinen
am kleinen Stilett, sagt man, glaube ich, dazu, am Schreibstilett gewesen und hat das also auf ein Palmblatt geschrieben, dieser Text. Und einer seiner Texte ist: Mach deine weltlichen Angelegenheiten mit Demut zu Ende. Aber wende dich Vrindavan zu. Bringe Vrindavan immer wieder Ehrbietung mit Liebe und Hingabe dar, aus der Ferne, und bete dann: O Königin der Wälder von Vrindavan, sei barmherzig mit deiner unglücklichen Dienerin. Also, wenn Radha und Krishna sehen, dass jemand fortwährend, ohne Unterlass, über den süßen Bereich Vrindavan meditiert und darüber klagt, dass er noch an anderen Orten wohnt, dann werden Radha und Krishna begierig, diese Person zu treffen. Wie würde es euch gehen, wenn ihr jemanden wüsstet in Deutschland, Syamananda und Ratnamani Rita sagt, Syamananda und Ratnamani sind so wunderbare Menschen, so wunderbare Devotees, die 40 St. Gallner schon betreuen, auf dem spirituellen Weg und so weit gebracht haben. Ich wünsche mir unbedingt, zu ihnen zu kommen und sie einmal zu besuchen. Ich würde sagen, ach, den wollen wir auch mal kennenlernen, in Deutsch, der in Deutschland ist. So, wenn Radha und Krishna einfach sehen, da ist jemand, der will zu mir, die wollen zu mir, dann wird Krishna sehr begierig, solch eine Person zu treffen. Dann wird Krishna kommen im Augenblick des Todes Radha und Krishna und sagen, hier sind wir, schau uns mit zu deiner vollsten Zufriedenstellung an. Nicht, das ist so, wie wenn jemand nicht in Vrindavan wohnt ist, dann wendet er sich, sagen wir mal, innerlich Vrindavan zu und bringt seine Ehrbietung wiederholt Vrindavan dar. Das mache ich. Ich bin noch im Westen, ich bin ein sehr, ich muss gereinigt werden, ich habe noch in dem Dienst, aber ich schaue so in Richtung Vrindavan in meinem Leben. Und bringe meine, wenn ich morgens aufstehe, ist die erste Ehrbietung in die Richtung von Vrindavan. Wie Prabhupada Saraswati sagt, um mich zu schulen, mein Geist auf Wesentliches zu richten. Und das bleibt denn, wie man den Tag anfängt, man sagt in Norddeutschland, mit dem Bein, mit dem man aus dem Bett steigt, da wird man den ganzen Tag mit zu tun haben. Also die Art, wie man aufsteht, beschreibt das Leben. Und so sagt, gibt uns Prabhupada Saraswati diese Sache. Und führt uns eigentlich ein in ein ganz großes Geheimnis der Chaitanya Bhakti. In der Chaitanya Bhakti ist es so, dass wir uns Krishna zuwenden mit einem Gefühl des ihn noch nicht erreicht Habens. Ich sah Srila Prabhupada in meinem Leben das zweite Mal, ja, das ist richtig, in Paris. Srila Prabhupada hatte Paris mit auf seine Reiseroute genommen und uns eingeladen, ihn dort zu besuchen. Und so sind wir aus Deutschland aufgebracht und haben dann im Jardin de Luxembourg eine große Einweihungszeremonie gemacht. Prabhupada hat sich dort in dieses kleine französische Gartenhäuschen hingesetzt und dann war eine riesen Einweihungszeremonie dort, wo viele Devotee-Freunde von mir eingeweiht wurden. Ich war schon eingeweiht zu der Zeit. Ich weiß noch, kurz bevor die Zeremonie dem Ende entgegenging, stand Prabhupada plötzlich abrupt auf und verließ fluchtartig den Jardin de Luxembourg. Und wir alle wunderten uns zunächst, warum er so schnell aufgebrochen war. Es fiel richtig auf. Nicht? Und als Prabhupada dann weg war, in dem gleichen Augenblick, brach ein Wolkenbruch los.
wie es noch nie gesehen hat. Das ist sehr glücksverheißend nach einer vedischen Zeremonie, wenn es regnet. Aber das war also, als wenn der ganze Atlantische Ozean über Paris sich versammelt hätte und dann auf ein Zeichen platsch auf den Jardin de Luxemburg gegangen ist. Ich war mal knietief im Wasser, so kann ich mich erinnern. Ich habe es einmal nach dem Rasa Yatra auch in Zürich erlebt. Da gab es auch mal so einen Wolkenbruch. Ich weiß nicht, vorher man hatte das wahrgenommen und war schnell geflüchtet. Weil das ist eine Erinnerung, die ich habe an Srila Prabhupada. Und eine andere Erinnerung ist, die mir sehr lieb ist, dass er eines Morgens sagte, ich möchte euch ein Lied beibringen. Das war jetzt das erste Mal in dem Leben, dass wir wussten, dass Prabhupada sehr gerne sang und hörten seine Aufnahmen, aber dass er uns jetzt ein Lied beibringen wollte, das fanden wir höchst interessant. Stell dich mal vor, der spirituelle Meister kommt zu euch, ich werde dir jetzt ein Lied beibringen. Ja, klar, was? Und man ist total neugierig. Und ich weiß noch, ich dachte, was, ein Lied? Ja, toll. Und dann setzte er sich hin und dann verteilte er, also ließ er Pradyumna Prabhu, sein Sekretär, den Liedertext verteilen. Und mich hat natürlich Wunder genommen, oder ich habe mich gefragt, was für ein Lied es war. Und voll die wissen, was für ein Lied es war. Ja. Es war das Sat Goswami Yastakam als Lied über die sechs Goswamis von Vrindavan, die in Vrindavan lebten. Rupa und Sanatan waren die spirituellen Leiter und die Gurus dieser anderen Goswamis, die bauten Tempel dort auf und die machten Vrindavan zu dem, was es heute ist, eine Tempelstadt. Es gibt zum Beispiel 7 Main-Tempel, Haupttempel in Vrindavan, die hervortreten von den 33.000 und die sind allesamt von den Goswamis oder ihren Schülern errichtet worden. Und sie gaben das Beispiel, wie man in Vrindavan lebt. Sie waren ständig vertieft, waren sehr, sehr demütig, einer hat 1000 Ehrbietungen jeden Tag den Vaishnavas dargebracht, die dort lebten, der Raghunath Das Goswami. Und ich habe jetzt bei Prabhupada gelesen, dass er in Niederwerfung jeden Tag den Radha-Kund umkreiste. Ne, wisst ihr das? Man tut sich so niederwerfen. Wir haben das auf dem Dia gesehen. Ne, dann macht man dort weiter, wo die Hände gewandt sind. Also, sie waren so vertieft. Die Vyasinga, brauchst du was zu trinken, um dich so ein bisschen zu erfrischen? Ja. Kannst du vielleicht mir auch was geben? Die Vyasinga kämpft den Heldenkampf gegen den Brüderchen Schlaf. Also wenn ihr müde werdet, also kaltes Wasser zur Erfrischung ist auch eine gute Idee. Jetzt aber nicht alle fliehen bitte, weil ich weiter. Und diese Goswamis lebten also dort in Vrindavan und waren sehr Vrindavan, waren einfach die Ideale, das Ideal, das spirituelle Ideal, was uns Prabhupada bekannt machen wollte. Er sagte einmal, wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten in eurem spirituellen Leben seht, dann müsst ihr einfach Zuflucht suchen bei den 6 Goswamis. Und er kam dann zu dieser Zeile, oder zu diesem Text, das ist ziemlich am Ende dieses Liedes. He, dat, he.
He, dat, he.
Vrajadevike.
Vrajadevike.
Chalalite.
Chalalite.
He nanda suno kuta.
He nanda suno kuta.
Shigovadana.
Shigovadana.
Kalpapada patale.
Kalpapada.
Parapatare Kalindivane Kuta
Kalindivane Kuta
Go Santa Viti Salvato
Go Santa Viti Salvato
Rajapure Keder Mahavivalo
Keder
Mahavivalo Vande Rupa Sanatano
Vande Rupa Sanatano
Raghu Jugo
Raghu Jugo
Shri Jiva Gopalako
Shri Jiva Gopalako.
Ich kann mich noch erinnern, so hat uns Prabhupada das beigebracht, so stückweise hat er uns durch den Text geleitet und dann hat er die, er hat die Kadetals genommen und sich nicht auf dem Harmonium begleitet, wie es auch vorkommt, und hatte mit uns Vers für Vers das gelesen. Und es ging eine halbe Stunde, wo wir immer wieder das durchgesungen haben, weil man in dieser Art in unserer Schule durch Wiederholungen Verse lernt. Nicht? Und da hat er uns diesen Vers hervorgenommen aus seinem Lied und hat gesagt, hat ihn für uns übersetzt, und ich möchte es hier auch machen. Ja, ich fühle mich richtig wie ein Schüler von Srila Prabhupada, weil ich mich erinnere, wie er uns unterrichtet hat. Ich bringe meine achtungsvollen Ehrbietungen den 6 Goswamis dar, nämlich Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami und Sri Gopal Bhatta Goswami, die überall in Vrindavan chanteten und laut ausriefen: O Königin von Vrindavan!
O Königin von Vrindavan!
Radharani!
Radharani!
O Lalita!
O Lalita!
O Sohn des Nanda Maharaj!
O Sohn des Nanda Maharaj!
Wo seid ihr jetzt?
Wo seid ihr jetzt?
Seid ihr gerade auf dem Govardhanberg?
Seid ihr gerade auf dem Govardhanberg?
Oder seid ihr unter den Bäumen?
Oder seid ihr unter den Bäumen?
Am Ufer der Yamuna?
Am Ufer der Yamuna!
Wo genau seid ihr?
Wo genau seid ihr?
Das ist die Stimmung, in der man Krishna-Bewusstsein ausübt. Das ist die Stimmung. Stimmung, wo seid ihr, Krishna? Wo bist du, Krishna? Wenn wir sollten nicht fragen, wo bist du, neues iPad? Oder wo bist du, neue Thermoschlange? Wo bist du, Reichtum und Erfolg? Wo bist du? Und so weiter. Wir sollten uns ausrichten nach Krishna. Und wenn wir uns hier in Vrindavan, und wenn wir unsere Kompassnadel auf Vrindavan stellen können, dann werden wir in wunderbarer Weise bei Krishna ankommen. Es ist so ein bisschen so, einmal hat ein Kind seine Mutter gefragt: Mutti, wo ist der Mond? Die Mutter, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grunde war es für das Kind schwierig, den Mond zu sehen. Die Mutter hat das denn in einem Spiegel den Mond auffangen können. Irgendwie war das Kind, glaube ich, krank und war an einer Stelle des Zimmers, und die Mutter war an einer anderen und konnte durch das Fenster den Spiegel so stellen, dass der da war, und das Kind konnte dann im Spiegel den Mond erkennen. So ist es auch mit Vrindavan. Wir können das transzendentale Königreich Krishnas sehen im Spiegel von Vrindavan, was ein Ebenbild ist oder ein Replika ist von Vrindavan in der ewigen spirituellen Welt. Wenn wir uns ausrichten darauf, werden wir das Königreich Gottes sehen und uns damit beschäftigen. Denn wie gestern gesagt wurde, das war sehr wichtig, dieser eine Begriff, sind dort Udipans, starke Impulsgeber zu finden, um nach Vrindavan zu gehen. Ich möchte abschließen mit einem Satz. Prabhupada wurde einmal gesagt, was ist überhaupt der Sinn, nach Vrindavan zu gehen? Und er sagte, Vrindavan gibt einen den Impetus, also den Ansporn oder den Impuls,
in die spirituelle Welt zurückzugehen. So, ja, ihr lieben Transzendentalisten, mit einer spirituellen Ausrichtung, so kann uns Vrindavan helfen, auch wenn wir im Westen sind und uns an Vrindavan erinnern. Man verliert auch seine Weltlichkeit in Vrindavan. Die lässt man da irgendwo zurück. Jetzt werde ich mal ganz kurz sehen, wo ich zeitlich bin. Hast du eine Uhr? Das
ist Viertel vor neun.
Super, so, das war genau mit der inneren. Ich hatte mir genau vorgenommen, euch Gelegenheit zu haben, dass wir noch ein bisschen Fragen stellen können. Und ich werde mich bemühen, die kurz und bündig zu beantworten. Habt ihr Fragen zu Vrindavan, zu diesem Seminar oder überhaupt in eurem Krishna-Bewusstsein? Denn irgendwie ist das ja alles miteinander verbunden. Yes, ich sehe dich. Pujarini, oder? Oh, ich bin so schlecht in Namenserinnerung. Pujarini, dann sehe ich unsere, was? Judith sogar. Auch ein schöner Name. Ja, ja.
Thank you, Maharaj. The story that you told us yesterday about Kamsa wanting to visit Radharani and then Radharani asking him to stop sending any demons,
yeah.
Otherwise he would forever be in a female body. I was just wondering, at what point did that happen? Was that just after he sent the last demon?
Yeah.
Or before he sent Akura to get Krishna Balaram to Vrindavan?
I was asking myself that question also. It can only be before, after Vyomasura.
Okay.
This was the last demon. Okay. Yeah. Can only be then.
Okay. Thank
Hare
you.
Krishna. Thank you. So happy that someone appreciates these Leelas. Ja, ist schon eine erstaunliche Geschichte ich finde es auch sehr schön theologisch, weil Kamsa konnte Radharani nicht sehen in einer anderen Form, nicht nur in dieser. Aber hatte eben noch, der Geist war nicht gereinigt. Wir kommen vielleicht auch manchmal an einen heiligen Ort ran und haben noch das alte Kamsa-Programm drin, sozusagen. Und dann können wir nicht so viel in diesem heiligen Darm machen, aber man wird eben gereinigt, auch in Vrindavan. Hare Krishna. Wie die Devotis von Vrindavan sehen, man kriegt die Neem-Leaf-Behandlung, die Neem-Blatt-Behandlung in Vrindavan. Neem-Blätter haben eine starke blutreinigende Wirkung. Und wenn die Devotis von Krishna sagen, dass sie gereinigt werden, sagen sie, sie entschlucken sie Neem-Blätter. Das reinigt das Blut. Das sind so ein paar Vrindavan-spezifische Ausdrücke. Hare Krishna. Ja, Judith, ja, und dann Shyamananda.
Maharaj, du hast so erzählt über den Moment des Todes, also die Gedanken da so wichtig sind. Und ich werde immer wieder gefragt, wenn ich jemandem darüber erzähle, was, wenn wir während des Todes schlafen. Also, weil das sind ja, das sind schon, also der Geist ist ja feinstofflich. Das ist ja bewusst und unterbewusst. So.
Was passiert dann, wenn man schläft?
Ja, genau.
Ja, eigentlich das Gleiche, denn der Geist ist dann da. Ihr seid, glaube ich, Computernutzer zu einem Großteil und ich hörte, dass es am Computer auch eine Schlaffunktion gibt. Der schläft dann. Aber das Programm ist noch drin. Nach dem, was drin ist, bewusstseinsmäßig, geht man dann weiter, auch im Schlaf. Denn die feinen Gesetze der Natur sehen auch das Schlafprogramm, was wir haben. Shyamananda?
Du hast davon gesprochen, dass jemand vielleicht, wenn er noch nicht so reif ist, die indischen Dinge am Vrindavan
ja
hat. Und ich denke, ich glaube, dass das dasselbe ist wie jemand, der eben im Westen ist und denkt, und im Westen ist dann alles schlecht. Was würdest du jemandem raten, der jetzt im Westen lebt, als Gottgeweihter und irgendwie immer nur hier das Schlechte sieht? Wie kann er eher dieses Vrindavan-Bewusstsein, das er vielleicht schon ein bisschen hat, das echte Vrindavan-Bewusstsein,
ja,
die den Westen dann verbinden mit diesem Leben im Westen?
Oh ja, ich verstehe, dass so eine weltnegierende Einstellung nimmt. Krishna spricht sehr über eine spirituelle Sicht dieser Welt, und Prabhupada hat unglaublich viel in seinem Predigen darauf Wert gelegt. Und zwar spricht Krishna davon, wie man ihn sehen kann. Hier ist der Schlucker, vielleicht könnt ihr mir helfen. Wer mich überall sieht und alles in mir, ist niemals von mir getrennt und immer mit mir zusammen. Das ist im 6. Kapitel. Nicht? Und ihr wisst, ich habe unglaubliche Schwierigkeiten mit Zahlen. Im 7. und im 9. Kapitel, im 7. und 10. Kapitel vielleicht, also da muss ich sagen, das sage ich jetzt mal in einer Klammer, da erzählt uns Krishna, wie wir ihn überall sehen können, auch in dieser Welt, auch in der westlichen Welt. Das eine will ich euch jetzt vormachen. Kannst du mir mal das da rein tun? Zum Beispiel, wenn wir Wasser trinken, können wir darüber meditieren, wie Krishna sagt, ich bin der Geschmack im Wasser. Wenn wir mit Menschen zusammenkommen, können wir die besondere Fähigkeiten haben, können wir uns an Krishna erinnern, ich bin die Fähigkeit im Menschen. Und wenn man so zum Beispiel, wenn du heute durch Zürich gehst, man siehst, wie das alles da gebaut worden ist, weist das auf unglaubliche Fähigkeiten hin. Oder wenn ich hier dieses ästhetisch sehr schön pastellfarbig gefärbte kleine Monstrum sehe, dann kann ich auch wertschätzen, was für ein Genius da drin ist. Nicht? Man schlägt es auf und es ist an der letzten Seite noch, wo man aufgehört hat. Man kann die Fähigkeit, die Krishna den Menschen gegeben hat, wertschätzen. Man sollte versuchen, auch in den Dingen, die geschehen, Krishna zu sehen. Sehr interessiert, für einen Devotee ist die Umgebung freundlich, nicht feindlich. Auch die westliche Umgebung ist freundlich, weil sie mich darauf hinweist, bei Krishna Zuflucht zu suchen. Das Beispiel hierfür ist Prahlad Maharaj, der umgeben war von einem Dämonen, wirklich Dämonenkönigreich. Wenn man das heute filmisch darstellen würde, wie Hiranyakashipu, das war ein dämonisches Regime, was der hatte. Nicht? Der hat ja Heilige einsperren lassen und foltern lassen, Hiranyakashipu. Nicht? Das war richtig einer dieser, Stalin ist da ein Wickelkind dagegen. Nicht? Und er lebte in so einem organisierten Königreich, aber für ihn war die Umgebung freundlich, weil er an Krishna angehaftet war. Das ging so weit bei ihm, das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, dass als Hiranyakashipu mehrere Male versuchte, ihn zu töten, hat ja ihn von einer Klippe heruntergeworfen, ihn vor stampedierenden Elefanten geworfen. Also da hat er gedacht, mein Vater muss scherzen. Nee, der hat das nicht, weil für ihn war die Umgebung freundlich, weil alles war, Krishna war überall. Sein Vater ihn fragte, wo ist denn dein Gott? Sagte er, ja, überall. Auch in dieser Säule? Ja, klar. Nicht? Schau doch nur nach. Und also für einen Devotee, der sieht
überall Krishna. Und du wirst sehen, wenn du so da durch die Welt gehst, der arme Bhakta, alles ist Maya, alles ist schlimm, alles ist verrucht und so, dann triffst du auch nur schlimme Leute und verruchte Leute. Die Welt ist wie ein Wald und wie du in den Wald hineinrufst, so ruft es heraus, schallt es heraus. Wenn du aber da gehst, ihr kennt das beim... das ist magisch, wenn du mit dieser positiven, Krishna-bewussten Einstellung durch die Welt gehst. Die Welt reagiert so. Das habe ich auf Sankirtan gelernt. Nicht du, das ist mal auf Pulverdas, du hast bestimmt auch mal, nicht, du merkst, was drin ist, du triffst die Leute. Es ist unglaublich. So, wenn du ein schlechtes Gemüt hast, dann triffst du auch schlechte Dinge. Deswegen, man muss nicht die Dinge verändern, sondern das Gemüt verändern. Gemüt, Mut, das Gemüt, so Geist, nicht? Ein Denken würde man vielleicht sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Rein psychologisch. Ach, das interessiert keinen. Schon okay. Ich bin etwas kreativ im Denken und muss nicht immer alles, jeder meine Forschungsergebnisse, das ist nicht interessant für jeden, also ich muss da immer ein bisschen editieren. So, Ich muss mich erinnern an den Jardin de Luxembourg, weil da ist Rodin ein Künstler, den ich sehr schätzen gelernt habe, weil er sehr gottesbewusst ist, spazieren gegangen. Und Rainer Maria Rilke, ein deutscher Dichter, der ein paar Werke der Weltliteratur geschaffen hat, ist Sekretär von Rodin gewesen und hat er kam in eine schlimme Stimmung hinein. Der war suizidgefährdet, der Rainer Maria Rilke, und er kam in so ein ganz tiefes Tief hinein. Ein suizidgefährdeter sieht die Welt zum Schluss so schrecklich, so abgrundtief schlecht, dass er sich den eigenen Tod nur noch geben möchte. Und Rodin kam in dieses Loch hinein, weil er auch stark, nicht Rodin, Rilke kam da rein, weil er eben stark suizidgefährdet ist. Ein sehr tragischer Dichter, aber aus der Tragik werden sehr oft unglaubliche Werke geschaffen. Also, anyways, Rodin sah, dass da sein Sekretär also unmittelbar vor dem Selbstmord stand und hat ihm helfen wollen. Er hat gesagt, er solle in den Jardin de Luxembourg gehen. Und da war, also so habe ich das in Erinnerung, da war ein Zoo gerade, ein durchreisender Zoo, und er soll einfach nur die Natur um sich bewundern. Und dann käme er auf positive Gedanken. Und Rilke hat das gemacht und hat dann ein unglaubliches Gedicht komponiert, mein Lieblingsgedicht, Der Panther heißt es. Es spricht über jemanden, der in Gefangenschaft ist, aber trotzdem den Lebensfunken aufrecht erhält, den Enthusiasmus aufrecht erhält, wie die Seele, die in der Welt ist und trotzdem ihren Enthusiasmus beibehält. Anyways, ich gebe euch also ein Beispiel, wie ich kann da Krishna drin sehen in so einem Gedicht, weil das ist meine Einstellung. Krishna ist überall und ist die Fähigkeit im Menschen, auch in den Dichtern. Keine Angst, ich lese hauptsächlich unsere Literatur, aber ich versuche mich so zu schulen, Krishna in allem zu sehen. Und wenn du das tust, dann erwachst du auf zu unglaublicher Positivität. Auch dass man versteht, dass das, was in meinem Leben geschieht, sogar die Unsicherheit, die ich jetzt empfinde, Unsicherheit, wo sollen mich meine Lebenswege genau führen, das muss positiv sein, denn das kommt von Krishna. Und wenn du mit dieser wenn du so daran gehst, dann verliert alles seinen schattrigen, sein Todesschatten, den der Geist über die Welt projiziert. Ich würde euch wirklich empfehlen, einen kleinen Satz euch zu merken. Das ist eine Gelegenheit. Besonders bei Schwierigkeiten. Das ist eine Gelegenheit. This is an opportunity. Opportunity. Ne? Opportunity. Statt, das ist jetzt mein Schicksal. Weil das mobilisiert ganz eine Gelegenheit, die mir Krishna gegeben hat. Etwas ist noch nicht ideal. Gut, das ist eine Gelegenheit, daran zu wachsen. So einfach kann man die Welt sofort, auch in schwierigen Situationen, kann man dir was Positives abgewinnen. Eine Gelegenheit, die mir Krishna gibt, zu wachsen in meinem spirituellen Leben. Und ihr werdet sehen, euer Leben ist total anders. Also total anders. Selbst Tragödien, die geschehen, dass man nach unten kommt, es ist keine Pizza mehr übrig. Nicht? Das ist eine Gelegenheit. Ich sage jetzt ein bisschen humorvoll. Die Sinne zu kontrollieren zum Beispiel. Also in diesem Kapitel, kann mir jemand helfen, wo sind diese naturbezogenen Beschreibungen Krishnas, der sagt, wo man ihn überall finden kann. 10. Kapitel und es waren 2 Kapitel. 7. und 10. Kapitel. Und dann, damit das jeder auch merken kann, zeigt Krishna dann noch obendrein seine universale Form. Willst du es noch deutlicher haben, nicht, dass Krishna überall ist. Man muss ihn nur entdecken. Und mein Leben ist eine Gelegenheit, das ist eine Möglichkeit, zu wachsen in meinem Krishna-Bewusstsein, so aufzustehen morgens. Ich habe eine Gelegenheit, ein weiterer Tag zu wachsen, die wir sehen haben. Nicht, was für ein positiver Tag heute ausgebrochen ist. Unglaublich. Ich habe Bhanu Nandini gesehen und dann André, ne? Was ist die Zeit, die wir singen?
5:09.
Wir haben noch 10 Minuten Zeit.
Meine Frage ist, du hast von der Versenkung gesprochen. Maharaj hat von der Versenkung gesprochen. Und wie wichtig ist es, dass wir uns versenken, schon in diesem Leben?
Vertiefen.
Und wo findest du statt? Im Geist? Oder muss man von dem Geist rauskommen, sich in den spirituellen Themen zu vertiefen?
Gute Frage. Wo findet die Vertiefung, von der wir hören, die Absorption, statt? Im Geist? Oder muss man noch tiefer als den Geist kommen? Also ich kann mir vorstellen, dass du diese Frage aus einem bestimmten philosophischen Hintergrund stellst, den ich in diesem Augenblick nicht erkennen kann. So möchte ich die Frage einmal unabhängig von dem beantworten, was du schon dir gedacht hast zu dem Thema. Es ist in dem Bewusstsein, wo die Vertiefung stattfindet. Das Bewusstsein ist ein Symptom der Seele oder ist ein, das heißt, wie die Sonne Strahlen hat und sich mit Strahlen durch den Tag verbreitet. So verbreitest du dich als Seele mit Bewusstsein im Körper. Und dieses Bewusstsein energetisiert natürlich den Geist und die Intelligenz und alles. Nicht? Dieses Consciousness, dieses Chetana, die Symptom der Seele. Und dieses Bewusstsein musst du lernen zu lenken, richtig zu lenken, verantwortungsvoll zu lenken und zu vertiefen. Das Bewusstsein, kannst du dir vorstellen, ist wie ein Tuch, was die Farben annimmt,
mit denen es in Kontakt kommt. Wenn dieses Tuch war ursprünglich einmal weiß und ist dann von dem Färber in einen Bottich getüncht worden und kam dann mit dieser Farbe heraus. So ist auch mit dem Bewusstsein. Manchmal muss man richtig Bewusstseinshygiene betreiben. Nicht genauso wie wir äußere eine physische Hygiene betreiben, ist ganz wichtig, tägliche Bewusstseinshygiene zu betreiben. Ihr müsst sehr vorsichtig sein mit was ihr an das Bewusstsein hereinlässt. Nicht? Zum Beispiel, also ich kann mich an Ravinder Swarup erinnern, der einmal ein Priesterseminar besuchte, wo eine Priesterschule würden wir sagen, wo Priester ausgesucht wurden, und der von den Priestern hörten, dass die unglaublich Schwierigkeiten hatten, war eine katholische Priesterschule, das Zölibat einzuhalten, die Priester genau wie bei uns nicht heiraten, und die hatten unglaubliche Schwierigkeiten und sind dann freitags immer aus den Betten raus und durch die Fenster in die Stadt, in die entsprechenden Clubs gegangen und so weiter. Und sie haben gesagt, wie schafft ihr das, ihr Devotees? Und warum ist das für uns so schwierig? Und Ravinder Swarup sagte, wir sehen kein Fernsehen. Wenn du immer Fernsehen siehst oder Eindrücke im Bewusstsein aufsammelst von anderen Dingen, als du erreichen willst. Nicht? Also die Filme sind gar nicht so harmlos, die wir uns auf Internet anschauen. Nicht? Also ich sage jetzt mal dieses Wir. Da passiert etwas im Bewusstsein und dann nimmt es das auf, diese Eindrücke im Bewusstsein, und dann kannst du nur so denken, wie das Bewusstsein ist. Ich muss euch sagen, ich spreche jetzt nicht generell, manche Filme, die erzählen eine Geschichte, die vielleicht noch inspirierend ist und so weiter, aber das muss man schon mit Vorsicht genießen, nicht süchtig werden. Ne? Also wir müssen sehen, mit was für Eindrücken wir uns umgeben, und ein bisschen Bewusstseinshygiene, weil das nimmt immer das was auf. Es ist wie Löschpapier. Kennt ihr noch, als die Welt noch alt war und man noch schrieb mit Füllfederhaltern, wenn man sich verschrieben hatte oder wenn man Tintenklecks hatte, dann hat man so Löschpapier genommen und dann hat man es aufgesogen. Nicht? Das Bewusstsein ist genauso wie das. Das nimmt alles auf. Deswegen muss man schon wissen, was förderlich ist und was nicht förderlich ist. Stress ist sehr schlecht fürs Bewusstsein, habe ich auch gemerkt, weil das die Mode of Passion ist. Wenn man in Stress reinkommt, ist die Erscheinungsweise der Leidenschaft, und das killt einen unglaublich. Das ist ein Riesenproblem in der modernen Zeit, das ist alles so stressig immer. Das Leben wird ja immer stressiger. Man muss sich wirklich entstressen und sehen, dass es im spirituellen Leben also nicht diesen blöden Stress immer gibt. Ein bisschen sattwisch. Deswegen im vedischen Weg entwickeln wir das. Wir fangen an mit Sattvaguna. Juhu. Man muss das. Dobro. So, jetzt war noch einer da. André, der andere, es gibt zwei Andres hier. Einer ist dünn und hoch und der andere ist der andere André. Der auch, einfach anders. Ne? Ja.
Maharaj, du hast uns die letzten Tage wissen lassen, wie wichtig es ist, für uns einen inneren Bezug zum Darm aufzubauen. Mhm. Vielen Dank dafür. So, wir wissen schon von den Schriften, wie wichtig es für uns ist, einen inneren Bezug zum spirituellen Meister aufzubauen. Kannst du was über den Zusammenhang sagen?
Ja, es liegt in der Sichtweise. Hierüber hat Gaur Govinda Maharaj immer sehr oft gesprochen und auch geschrieben. Es gibt eine Apara-Vichar und eine Tattva-Vichar. Apara ist äußerlich Und Tattva ist, bezieht sich auf die wahrheitsgemäße Betrachtungsweise. Eine äußere Betrachtungsweise und eine wahrheitsgemäße Betrachtungsweise. Und das trifft bei allem im spirituellen Leben zu. Es gibt eine äußere Betrachtungsweise vom Heiligen Darm. Da kann man dann so eine Kultur, wie nennt man das, so eine Anhaftung an die Kultur entwickeln. Diese Äußerlichkeit, diese Lü-Lü-Lü-Musik, ne? Ich höre diese indische Lü-Lü-Lü-Schlagermusik. Ich nenne sie immer Lü-Lü-Lü-Musik, weil sie einfach so wie Lü-Lü-Lü klingt. Und da fasziniert sein. Oder man kann sagen, im Heiligen Darm ist Krishna. Ich gehe also nicht zur Lü-Lü-Lü-Musik, ich gehe zum Altar hin. Ne? So ist es auch beim spirituellen Meister, man kann ihn äußerlich betrachten. Das war bei uns in der Anfangszeit so. Also wir haben alle versucht, so wie Prabhupada Englisch zu sprechen. So, mit ganz tiefer Stimme. Dann haben wir versucht, so wie Prabhupada zu trinken und uns immer alles nass gemacht. Prabhupada hat nämlich den Becher nicht mit den Lippen berührt, sondern einfach den Inhalt so rein. Ich mache es nicht, ich werde euch den Gefallen nicht tun, mich immer nass zu machen. Und wir haben uns an diesen äußeren Dingen sehr oft festgehalten, das war richtig. Und eine Gestik und wir versucht genauso zu zum Beispiel, das war eine typische Prabhupada-Gestik, die normal im westlichen Kontext wenig besah. Was ist das jetzt genau? Was da? Oder wir haben so versucht, so den Kopf zu schütteln. Wie macht man das? Das kann eigentlich nur unsere indischen Gäste können. Das machen die. Das ist eine bestimmte Art und Weise, mit dem Kopf zu wackern. So irgendwie, nicht? Eine bestimmte Art, mit dem Kopf zu wackern, das haben wir auch gemacht. Und es sah also wahnsinnig albern bei uns aus. So, also aufgesetzt. Das war jetzt eine Aparavicha vom Spiritual Meister. Und dann kam der Zweifel. Oh, die Zweifel war. Prabhupada, du hast doch gesagt, ein spiritueller Meister soll vollkommen sein, aber du benutzt eine Brille. Das hast du denn von dieser äußeren Betrachtungsweise, solche Art von Zweifeln. Und Prabhupada hatte gesagt, Vollkommenheit bezieht sich jetzt nicht auf die Dioptrien, sondern es bezieht sich darauf, ist der im Krishna-Bewusstsein vertieft oder nicht. Das ist die richtige Sichtweise. Man kann alles mit äußeren Augen sehen und man muss sich schulen, also auch beim Bhagavatam lesen. Also wir haben deswegen in unserem Seminar immer darüber Wert gelegt, das richtig zu machen, dass man an die spirituelle Essenz kommt. Was immer man macht, Sadhusanga und so weiter. Und wie kann man diese Sicht entwickeln, die Tattva-Vichar-Sicht? Es ist dazu das Studium der Schriften wichtig. Also das kann man nicht genug betonen. Die Schriften sind wirklich unsere Lebensschule. Die sind von Krishna gegeben worden an die Welt, nicht? Und das sollte man deswegen regelmäßig lesen. Und dann siehst du die Dinge irgendwann so. Gut. Ich danke euch ganz herzlich für eure Teilnahme. Wartet bitte noch. Wir werden noch kurz sehen, wie der heutige Tag war. Sich vollzieht. Also ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und möget ihr einen total ekstatischen letzten Tag haben. Es geht immer so schnell vorbei. Das ist